ARD.
Im Bundestag hat es diese Woche ordentlich gebrodelt. Mal wieder, muss man sagen. Grund: Masken. Genauer gesagt, die Maskendeals aus der Corona-Zeit, für die Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn jetzt scharfe Kritik einstecken muss. Sein Standpunkt:
Alle haben gesagt, beschafft Masken. Wir brauchen dringend Masken. Und wir haben getan, was notwendig war, um Masken zu beschaffen.
Die Opposition sieht das anders und fordert Aufklärung. Sie wirft Spahn vor, bei den Deals in der Pandemie unsauber gearbeitet zu haben, spricht von Intransparenz, fragwürdigen Kontakten und Milliardensummen, die ohne ordentliche Kontrolle geflossen sein sollen. CDU und CSU wiederum verteidigen Spahn und reden von einer politischen Kampagne. Tja, was steckt jetzt wirklich dahinter? War es Krisenmanagement unter Druck oder doch Deals am Rande des Vertretbaren? Heute sprechen wir über politische Verantwortung, Krisenmanagement und die Frage, wie viel Unklarheit man 4 Jahre später noch durchgehen lassen kann. Hier ist Berlin Code, der Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio, zu finden in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Linda Zervakis und bei mir sind heute 2 Kolleginnen, die sich schon ziemlich lange und intensiv mit der Corona-Pandemie beschäftigen, Nadine Bader und Birte Sönnigsen. Beide recherchieren seit Wochen zu den Maskendeals, konnten exklusive Dokumente einsehen und mit Beteiligten sprechen. Birte, Nadine, schön, dass ihr da seid.
Hi, schön hier zu sein.
Ja, schön dabei zu sein.
Lasst uns doch direkt einmal von vorne anfangen. Was wird Jens Spahn eigentlich vorgeworfen?
Das sind vor allem 2 Vorwürfe. Zum einen Selbstüberschätzung, dass er beratungsresistent war, milliardenschwere Fehlentscheidungen gemacht haben soll in seinem Ministerium. Vereinfacht gesagt, hat er zu Beginn der Corona-Pandemie zu viele und zu teure Masken beschafft. Und er soll sich da nachweislich gegen den Rat seiner Fachabteilungen in den Kopf gesetzt haben, das allein meistern zu wollen. Und der 2. Vorwurf, der ist aus meiner Sicht schwerwiegender, ist, dass es Interessensverquickungen gegeben haben soll. Denn Spahn hat sich auch dazu entschieden, persönlich auch dafür einzusetzen, gegen Einwände aus dem Innenministerium, den Logistiker Fiege aus seiner Heimat mit Maskenverteilung und Maskenbeschaffung zu beauftragen. Und das hat dann zu einer Kaskade von Problemen geführt. Dieser Logistiker konnte die enormen Liefermengen nicht bewältigen. Noch immer klagen Lieferanten gegen das Ministerium, weil ihre Ware nicht bezahlt worden sei. Und aufgeschrieben hat das in einem Sonderbericht eine Sonderermittlerin, Margareta Sudhoff. Die hatte diesen Auftrag dazu noch von Karl Lauterbach bekommen, dem SPD-Gesundheitsminister der letzten Legislatur. Er hatte versprochen, dass sie jeden Stein umdrehen würde. Als der Bericht dann aber im Januar vorlag, hat er sich dazu entschieden, den nicht zu veröffentlichen, hat das begründet, auch mit Wahlkampf. So ist jetzt zu hören, dass er da eben dann das nicht einbringen wollte. Und interessant war dann, dass seine Nachfolgerin, die CDU-Gesundheitsministerin Nina Wagen, mit diesem Bericht am liebsten auch nichts zu tun haben wollte, den auch erstmal nicht veröffentlichen wollte. Und erst nach massivem Druck ist er dann diese Woche an die Abgeordneten des Haushaltsausschusses gelangt, allerdings mit einigen geschwärzten Passagen.
Also, oh wow, also erstmal, da fühlt man sich wahrscheinlich richtig gut, wenn so ein Bericht dann doch rauskommt, obwohl er mehrere Hürden genommen hat. Also von Vetternwirtschaft ist da die Rede, kann man so zusammenfassen. Und warum erstmal vielleicht sind da überhaupt Passagen geschwärzt?
Ja, das Gesundheitsministerium sagt, mehr Transparenz geht nicht als das, was sie da jetzt rausgegeben haben. Das hat aus Sicht des Ministeriums 2 Gründe. Zum einen sagen sie, na, da geht es auch um Datenschutz. Und zum anderen befürchtet das Ministerium eben juristische Nachteile. Denn wir haben es ja gerade schon angesprochen, da laufen gerade noch eine Menge Klagen gegen den Bund. Rund 100 Maskenhändler haben eben geklagt. Da geht es um eine Menge Geld, Streitwert von 2,3 Milliarden Euro. Und das Gesundheitsministerium, das befürchtet jetzt eben, wenn dieser Bericht ungeschwärzt komplett öffentlich würde, dass sie dann Nachteile vor Gericht haben. Das sagt das Gesundheitsministerium. Die Opposition auf der anderen Seite, die sagt, na, da ist aber zu viel geschwärzt worden und wirft der Union eben vor, die Sache gar nicht so richtig aufklären zu wollen.
Dann erklärt uns doch mal, wie geht ihr denn bei so einem Bericht vor? Also wie, wenn auch schon so viele geschwärzte Stellen da irgendwie drinstecken, habt ihr da eine Chance, überhaupt was herauszufinden?
Ja, also wir vom WDR, NDR, von der Süddeutschen Zeitung und dem ARD-Hauptstadtstudio, wir hatten ja so ein paar Kapitel dieses Berichts auch in ungeschwärzter Fassung. Und die konnten wir super gut vergleichen. Also ich habe mir auf dem Monitor so ein Splitscreen gemacht. Links der geschwärzte Bericht, rechts dann die Kapitel, die wir ungeschwärzt hatten. Und dann ist das so ein bisschen ein Suchbild. Guckt man, ah, okay, hier ist geschwärzt. Was steht da, was steht da nicht? Das waren dann, das, was ich mir zuerst angeguckt habe, das waren häufig Namen von Mitarbeitern aus dem Ministerium zum Teil, Namen von Firmen wurden geschwärzt, aber zum Beispiel auch Quellenhinweise, also Stellen, an denen dann deutlich wird, auf welcher Grundlage die Sonderermittlerin zu all ihren Schlüssen gekommen ist. Also das waren zum Teil Hinweise auf Mails, auf irgendwelche Protokolle, auf Aktenvermerke. Auch das wurde geschwärzt und zum Teil waren es aber ganze Seiten. Also da kann man manchmal so ein bisschen, wenn man sich im Thema auskennt, so ein paar Rückschlüsse ziehen. Ach, um was geht's da ganz grob? Aber an anderen Stellen wussten wir es auch gar nicht so genau, wenn da einfach ganz viele Seiten geschwärzt waren. Warum sind die jetzt geschwärzt? Was steckt da dahinter? Das können wir dann leider auch nicht beurteilen, weil wir ihn nicht komplett ungeschwärzt haben.
Okay, aber das, also jetzt nur so vom Gefühl, wenn man als Laie dazuhört, dann hat man doch das Gefühl, es will was, man will damit was vertuschen, oder? Also das kommt so, bleibt so übrig als Gefühl.
Das Gefühl, ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich muss auch gestehen, dass mir tatsächlich die Augen ein bisschen getränt haben am Abend, weil dieser geschwärzte Bericht in so einer unfassbar schlechten Qualität an die Abgeordneten weitergeleitet wurde. Und den hatten wir dann eben ja auch zwischen den Fingern. Und die,
also es ist schief eingescannt. Also es ist irgendwas mit ausgedruckt und dann sind da so Pünktchen drauf. Also da hat man es niemandem, weder den Abgeordneten noch uns leicht gemacht. Mhm.
Die linken Politikerin Ines Schwertner hat in ihrer Rede im Bundestag gesagt, das Ministerium habe das wohl mit einer Kartoffel eingescannt und das fand ich ganz passend, das Bild.
Okay, gut. Also es sind ja 170 Seiten gewesen, das ist eine ganze Menge. Gab es da Stellen, die ihr besonders krass fandet?
Also bei mir ist hängen geblieben auf jeden Fall dieses Zitat, dass Jens Spahn, so kann man es übersetzen, nicht als Team Staat, sondern als Team Ich gehandelt habe. Und das ist ja schon ein verheerendes Zeugnis für jemanden wie Jens Spahn, jetzt Fraktionsvorsitzender der Union mit Kanzlerambitionen. Das ist natürlich eine Wertung, die die Sonderermittlerin hier vorgenommen hat, aber eine heftige, wie ich finde, und das kann Jens Spahn ganz und gar nicht gefallen haben.
Er ist auch eine Stelle, die mir natürlich im Gedächtnis geblieben ist. Aber ansonsten, das ist jetzt kein Roman, den man einfach so wegliest. Ne? Also ich habe mal einen Satz mitgebracht, da sind viele Sätze drin, die so klingen. Nachdem auf der Ebene der Leitung Besch A aus Sicht des BMG ALZ kein Entgegenkommen erreichbar erschien, kontaktierte er den Abteilungsleiter DG des BMI und so weiter und so fort. Also da muss man schon auch firm sein, was so manche Abkürzungen angeht. Also BMI, Bundesinnenministerium. Da muss man noch mal wissen, ALZ, okay, ein Abteilungsleiter aus dem Gesundheitsministerium, der Abteilung Z, wer ist das noch mal? Also da muss man sich schon ein bisschen reinwühlen.
Oh wow, da habt ihr wahrscheinlich wie so ein Lexikon neben euch liegen noch mal, um zu gucken, was heißt hier eigentlich was, ne? Respekt.
Ja, das war schon eine ganz schöne Fieselarbeit, das kann man sagen.
Wenn ich das mal so formulieren darf, wir werden in der politischen Debatte und auch in der medialen Debatte nach dieser Corona-Lage alle miteinander viel verzeihen müssen.
Das hat Jens Spahn vor einigen Jahren gesagt, mitten in der Pandemie, als er noch Gesundheitsminister war. Und jetzt hat ihn die Zeit von damals wieder eingeholt. Spahn ist gerade wahnsinnig unter Druck. Wie wirkt er auf euch in dieser Woche? Es ging ja im Bundestag ständig um ihn. Wie geht er damit um, bitte?
Mein Eindruck war, er wollte gelassen wirken, als wäre das alles gar kein großes Problem, als stünde er da gar nicht so richtig unter Druck. Ich war dann vor allen Dingen am Mittwoch viel im Bundestag unterwegs, da ging es da für ihn auch hin und her. Ich stand da lange vor dem Haushaltsausschuss, wo er dann auch Rede und Antwort stehen musste. Das ist so ein runder Saal im Gebäude gegenüber vom Reichstag. Und eigentlich warten da nicht so viele Leute vorm Ausschuss normalerweise. Diesmal waren es aber wirklich unzählige Kamerateams. Und als es dann hieß, ah, da unten geht Jens Spahn, da sind dann alle schnell darüber gelaufen. Also der stand wirklich im Fokus. Viele Journalistinnen und Journalisten haben da auf ihn gewartet und er kam dann auch hoch und sagte erstmal so, ach, ist ja ganz schön was los hier. Also er versuchte wirklich entspannt zu wirken. Auf den zweiten Blick, finde ich, wirkte er aber dann doch ziemlich dünnhäutig und auch genervt von allem dem, dass er das jetzt irgendwie nochmal aus seiner Sicht alles erzählen muss und er bemüht auch schon seit Tagen und Wochen eigentlich die gleichen Formulierungen. Vielleicht kann er die auch selber nicht mehr hören. Wir haben aus dem Ausschuss gehört, da soll er wohl so ein so angefasst gewirkt haben wie selten. Das ist ja eine nicht öffentliche Sitzung, also wir konnten da nicht zuhören. Das sind so Eindrücke, die uns gespiegelt wurden. Weiß nicht, inwieweit das stimmt. Mein Eindruck war dann hinterher, als er dann vor die Kameras getreten ist, dass er da schon ein Stück weit erleichtert war.
Nadine, wie sieht es in der Union aus? Stellen die sich vor ihn, beziehungsweise stehen die wirklich alle hinter ihm? Was hörst du da?
Also bisher gibt es jedenfalls niemanden in der Union, der oder die öffentlich ihm in den Rücken gefallen sind. Und es gibt derzeit auch keine Anzeichen, dass das demnächst passieren wird. Die Union hat da ganz offensichtlich kein Interesse daran, ihren neuen starken Frontmann im Bundestag anzugehen und zu schwächen. Und man bedient da auch das Bild, diese Erzählung, die er ja auch selber bedient, dass er da als Krisenmanager gehandelt hat und nicht anders konnte. Und ganz spannend fand ich diese Woche die neue Gesundheitsministerin zu sehen, Nina Waken, auch von der CDU-Parteikollegin von ihm, wie sie agiert hat. Zunächst ja auch recht unglücklich, 2 Wochen lang den Bericht zurückgehalten und dann auf einmal die Kehrtwende. Und ich fand ganz interessant, ich saß da ja schon im Schnitt, weil wir den Tagesschau-Beitrag für die 20 Uhr vorbereitet haben. Und da habe ich schon gezuckt, als sie dann tatsächlich sagte, als sie vor den Kameras stand, dass das Gesundheitsministerium eigentlich ein Gesetzgebungshaus ist und kein Logistikunternehmen, dass das klar sei und dass in Zukunft man dieses Verfahren auch anders aufstellen solle. Also das ist schon eine leichte Distanzierung von Jens Spahn, das fand ich bemerkenswert und ich fand das taktisch sehr klug von ihr, muss ich sagen. Sie ist ihm nicht in den Rücken gefallen, aber sie hat sich leicht distanziert.
Aber sie steckt natürlich so ein bisschen in der Zwickmühle. Ne? Auf der einen Seite ist das ihr Fraktionschef ja auch.
Das wollte ich gerade sagen. Ne?
Also sie steht da so ein bisschen natürlich zwischen den Stühlen und ehrlicherweise so richtig gewinnen, finde ich, konnte sie damit nicht. Also erst hat sie diesen Bericht zurückgehalten, sagt, nee, wir wollen ihn gar nicht rausgeben. Dann war der Druck dann doch so groß. Wie verhält man sich da? Fällt man dem Vorgänger und jetzigen Fraktionschef in den Rücken oder nicht? Also ich glaube, für sie war das, also so eine richtige Gewinnerin, finde ich, ist sie nicht. Vielleicht hat sie das Beste draus gemacht, was sie konnte.
Naja, und dass Jens Spahn genervt ist, ist irgendwie auch klar. Er ist Fraktionsvorsitzender von CDU und CSU, also ein ziemlich hohes Amt für ihn. Und natürlich hat er keinen Bock mehr, über diese Maskendeals zu sprechen. Was glaubt ihr, wie gefährlich kann die ganze Sache für Jens Spahn werden?
Ich glaube, aktuell glaube ich nicht, dass sein Job gefährdet ist, weil seine Fraktion ja so hinter ihm steht. Er ist ja kein Minister und seine Abgeordneten, die hat er gerade hinter sich. Für mich, also es sei denn, es kommt noch irgendwas raus, was wir jetzt noch nicht wissen, für mich wird so ein bisschen die Frage sein, was bedeutet das für die Zukunft? Weil irgendwann wird Friedrich Merz einen Nachfolger brauchen und dann wird in der Union wieder diskutiert werden, wer könnte das sein? Und dann, bin ich mir ziemlich sicher, wird auch der Name Jens Spahn fallen, denn der hat wirklich Ambitionen, der will ins Kanzleramt. Und dann ist für mich die große Frage, wenn man sich dann vorstellt, all die Krisen auf dieser Welt, wer kann dann Deutschland vielleicht als Kanzler durch diese Krisen führen? Kann das Jens Spahn sein? Der hat schon mal Verantwortung in einer absoluten Jahrhundertkrise übernommen. Aber wie hat er da agiert? Der ist da ins Risiko gegangen, wollte Dinge machen, dann ist da was schiefgegangen. Hat er dafür genug Verantwortung übernommen oder nicht? Also zu welchem Schluss kommen dann die Abgeordneten, die Mitglieder von CDU und CSU? Aber auch die Menschen im Land, fällt ihm das da nochmal auf die Füße oder ist das dann längst alles vergessen, weil gerade eine Krise die nächste jagt?
Ich glaube, gefährlich könnte ihm noch werden. Dafür haben wir aber im Moment keine Belege, dass er sich persönlich bereichert haben könnte mit den Maskengeschäften. Mhm. Aber in den Passagen, die wir ungeschwärzt vorliegen haben, findet sich dazu eben nichts.
Ja, ich glaube, wir alle erinnern uns noch, wie teuer am Anfang der Pandemie Masken waren und wie oft sie zum Beispiel in der Drogerie ausverkauft waren. In Kliniken wurden Masken und Desinfektionsmittel gestohlen, also möglichst viel ranschaffen war damals das Motto. Da hat doch Spahn einen Punkt getroffen, deswegen hat er doch auch gesagt, so, wir kaufen jetzt im großen Maße Masken ein, damit wir genügend davon haben.
Ja, finde ich schon. Also ich finde, man muss immer sich zurückbeamen in diese Zeit. Wir reden vom Frühjahr 2020. Ich bin da noch mit einer Maske rumgelaufen, die mein Schneider um die Ecke genäht hat. Also so ein Stofffetzen.
Stimmt.
Und ehrlicherweise FFP2-Maske, ich glaube, das sagte mir damals gar nichts. Also das war nichts, was ich in der Drogerie jemals vorher gesehen habe und auch nicht benutzt hatte. Also so ein einfacher Mund-Nasen-Schutz kannte ich aus dem Fernsehen, aber FFP2-Maske, das war nicht immer im Sprachgebrauch. Und ich glaube auch Jens Spahn, wenn er sagt, ich hatte hier die ganze Zeit Klinikchefs am Telefon, die haben gesagt, beschaff mir jetzt mal hier die Masken, sonst schicke ich meine Leute nicht mehr zu den Patientinnen und Patienten. Und natürlich hatte damals auch die komplette Bundesregierung kein Interesse daran, dass dann da Kliniken dicht gemacht werden, weil die Mitarbeitenden sich nicht mehr gut geschützt fühlen, auch was Pflegeeinrichtungen, Altenheime zum Beispiel angeht. Also ich finde, das müssen wir zumindest in der Bewertung immer noch mal schauen, von welcher Zeit reden wir da.
Aber was würdet ihr sagen, wie viel Verständnis ist da angebracht und wo beginnt politische Verantwortung auch für Fehler?
Also ich glaube, das große Problem ist nicht, dass Jens Spahn sich getraut hat, unkonventionelle Wege zu gehen. Also all in zu gehen, sozusagen sich zu kümmern, höchstpersönlich. Das Problem ist diese massive Selbstüberschätzung, die dieser Bericht ja auch darlegt, dass er Warnungen ignoriert hat, auch weitergemacht hat mit der massiven Maskenbeschaffung, als es bereits keinen Mangel mehr gab. Das steht eben auch da drin in dem Bericht. Und da ist halt schon der Vorwurf da, dass er das auch gemacht hat, um in der Krise zu glänzen. Dass seine Motivation auch war, das eigene Vorankommen. Und ich sehe bisher nicht, dass er gewillt ist, politische Verantwortung zu übernehmen.
Ja, das ist schon ziemlich krass. Und deswegen ist die Opposition auch mächtig sauer. Die macht ordentlich Druck, vor allem eine Politikerin von den Grünen. Paula Pichotta heißt sie.
Die Menschen in diesem Land fragen sich in der Krise, wenn es hart auf hart kommt, ist Jens Spahn einer, der die Interessen der Bürgerinnen und Bürger vertritt oder verrät? Und das müssen wir in den nächsten Tagen klären.
Boah, Verrat ist schon ein ziemlich heftiger Vorwurf, muss man sagen. Und deswegen fordern die Grünen jetzt einen Untersuchungsausschuss. Vielleicht könnt ihr einmal erklären, was ist das?
Ja, ein Untersuchungsausschuss, der wird häufig auch als das schärfste Schwert der Opposition bezeichnet. Gab es zum Beispiel, um die PKW-Maut aufzuklären, Wirecard, Anschlag auf den Breitscheidplatz zum Beispiel. Da geht es eben darum, zurückzuschauen und zu schauen, wo waren Missstände und wer trägt dafür welche politische Verantwortung. So ein Untersuchungsausschuss, der hat eine Menge Rechte, der kann zum Beispiel Zeugen vorladen und vernehmen. Auch schon die Bundeskanzlerin, die ehemalige Angela Merkel wurde da vorgeladen. Oder ihr Nachfolger Olaf Scholz. Dieser Untersuchungsausschuss, der kann Beweismittel anfordern, der hat also schon umfangreiche Rechte. Und wer da aussagt in diesem Untersuchungsausschuss, der macht das unter Eid. Also wenn man da lügt, macht man sich auch strafbar.
Okay, und es ist ja jetzt so in der jetzigen Konstellation, dass Grüne und Linke den nicht alleine beantragen können, sondern sie bräuchten dafür die Stimmen der AfD, um das durchzusetzen, richtig?
Ja, oder eben Abgeordnete von Union oder SPD würden mitstimmen. Also für so einen Untersuchungsausschuss müssen ein Viertel der Abgeordneten im Bundestag dafür stimmen. Linke, Grüne haben die nicht zusammen. Jetzt könnten die sagen, okay, dann machen wir es mit der AfD zusammen. Die fordern ja so einen Untersuchungsausschuss. Das schließen Linke und Grüne politisch aber aus. Das heißt, sie wären angewiesen eben auf Stimmen der SPD oder der Union. Da laufen auch gerade Gespräche zwischen Grünen und der Union, damit eben die Opposition überhaupt ein Mittel hat, ein Untersuchungsausschuss mal einzusetzen. Aber ich halte es wirklich für ausgeschlossen, dass es in irgendeiner Form genug Stimmen geben wird, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, der sich um Jens Spahn und ein mögliches Fehlverhalten im Maskenkauf kümmern wird.
Okay, also was müsste denn jetzt konkret passieren, damit die Öffentlichkeit das Gefühl hat, ja, hier wird wirklich ernsthaft aufgeklärt?
Also ich finde, dass das größte Problem ist, dass der Eindruck erweckt wird, dass hier was zurückgehalten wird. Also dass Intransparenz bleibt, so ein Bericht nur in geschwärzter Form an die Abgeordneten geht, in schlechter Qualität dazu. Und es gibt ja Möglichkeiten, diesen Bericht zum Beispiel in die Geheimschutzstelle des Bundestags zu legen, sodass die Abgeordneten sich das dort anschauen können. Das ist ein Raum im Bundestag, in dem die Unterlagen dann eben liegen können, die als Verschlusssachen eingestuft sind. Und um das mal plakativ zu machen, es gibt eben eine Passage in diesem Bericht, die komplett geschwärzt ist. Und wir gehen davon aus, dass das die Passage ist, in der es um die überhöhten Maskenkäufe bei der Schweizer Firma Emix geht. Vermittelt hatte diese Einkäufe damals die CSU-Politikertochter Andrea Tandler, Tochter eines ehemaligen CSU-Generalsekretärs, stand da auch in Kontakt mit Jens Spahn. Und sie wurde dann auch wegen Steuerhinterziehung verurteilt, nicht wegen der Provisionen an und für sich, die sie eben auch dafür bekommen hat für die Vermittlung, aber weil sie die nicht versteuert hat.
Wir reden von Millionen, ne?
Genau. Mhm. Und diese Seiten, die hätte man schon gerne ungeschwärzt vorliegen. Was da genau drin steht, das ist eben immer noch nicht bekannt.
Und was ich auch bemerkenswert finde, ist, dass ja jetzt die Union sagt, ach, wir zweifeln die Methodik dieses Sonderberichtes an und es werden nicht genug Quellen genannt oder wir glauben, dass da nicht alle Quellen drinstecken. Zum einen, viele Quellen wurden einfach geschwärzt. Das heißt, auch für die Abgeordneten ist es schwer nachvollziehbar, auf welcher Basis die Sonderermittlerin zu ihren Erkenntnissen kommt. Und zum anderen, das macht der Bericht auch nochmal deutlich, da herrscht ein wirkliches Chaos offenbar, was die Akten angeht im Ministerium. Also in meiner Vorstellung war immer so, also wenn eine deutsche Behörde eins kann, dann doch bitte Papier ordentlich abheften. Das scheint im Gesundheitsministerium nicht der Fall gewesen zu sein während Corona. Also da ist von losen Blattsammlungen die Rede. Die haben sich ganz viel Hilfe eingekauft. Wir reden externe Kanzleien, Unternehmensberatung, ganz viele verschiedene Stellen und da lagen die Akten. Das heißt, die Sonderermittlerin, also zum Teil, musste diese Akten erstmal wieder zurückholen und sich dann so ein Gesamtbild zusammenpuzzeln. Und jetzt zu sagen, ja, aber die hat ja bestimmte Dinge weggelassen, kann ich nicht umfassend beurteilen, ob sie da irgendwas bewusst weggelassen hat. Ich habe jetzt erstmal keinen Anlass zu glauben, dass die Frau das aus politischen Motiven unbedingt gemacht hat. Da ist für mich so ein bisschen die Frage, vielleicht sind da irgendwelche Akten jetzt erst wieder aufgetaucht. Also wer bezieht sich da eigentlich gerade auf was? Und das ist, wo es um so viele Milliarden geht, da so große Fragezeichen zurückbleiben, das finde ich schon auch echt ein Problem.
Also ich glaube, zusammenfassend können wir sagen, die Corona-Zeit, die ist nicht richtig aufgearbeitet, weil wir, glaube ich, auch alle froh sind. Gott sei Dank liegt das hinter uns. Es ist eine krasse Ausnahmezeit. Trotzdem, was glaubt ihr, wie geht es da jetzt weiter?
Also es soll ja jetzt eine sogenannte Enquete-Kommission geben.
Was ist das?
Eine Enquete-Kommission, die hat weniger Rechte als ein Untersuchungsausschuss. Also die kann keine bestimmten Personen vorladen, und keine Akten anfordern, aber die hat eben das Ziel, eher Lösungen zu präsentieren, zusammen eine gemeinsame Position zu erarbeiten. Und da sollen Abgeordnete des Bundestags drin sitzen und auch Sachverständige aus Wissenschaft und auch aus Praxis. Die müssen noch bestimmt werden. Und am Ende dieses Prozesses, der soll ungefähr 2 Jahre dauern, soll diese Kommission dann Empfehlungen geben, wie vulnerable Gruppen, zum Beispiel Ältere und Vorerkrankte in der Pandemie, geschützt werden können. Und dabei seelische Verletzungen, die es ja gab, vermieden werden können. Also ich glaube, so eine Kommission kann schon dazu beitragen, aufzuarbeiten. Aber sie ist auf jeden Fall nicht das richtige Format, etwa um die Maskenaffäre aufzuarbeiten.
Ja, ich finde, es hat jetzt ganz schön lang gedauert, bis überhaupt eine Form der Aufarbeitung auf den Weg gebracht wird. Die Ampel hat es ja nicht hinbekommen, da waren ja verschiedene Gremien auch im Gespräch. Und ich denke, das eine würde das andere auch nicht ausschließen. Es war so eine Jahrhundertkrise und jetzt hat man ja irgendwie das Gefühl, ach, die Welt, da sind so viele Krisen dazugekommen, ist schon 3 Schritte weitergegangen oder vor allen Dingen auch die Politik. Aber ich finde, gerade mit Blick auf das, was da passiert ist und darauf, dass wir daraus Lehren ziehen müssen, sollten wir das ordentlich aufarbeiten. Und ich glaube, dass ein Gremium damit überfordert ist. Also was da jetzt alles reingestopft wird, was die alles leisten sollen und am Ende ist denn da Papier, was rauskommt, ein Bericht, das finde ich wichtig, aber da ist ja noch kein Gesetz geschrieben, da ist noch nichts geschlussfolgert, das wird jetzt noch mal Jahre dauern. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es verschiedene Gremien gibt. Man könnte auch einen Untersuchungsausschuss beispielsweise machen, um die Masken aufzuarbeiten und gleichzeitig eine Enquete-Kommission einsetzen, die nach vorne guckt. Das wurde bei anderen Themen auch gemacht, gerade beim Bundeswehreinsatz in Afghanistan gab es sowohl einen Untersuchungsausschuss als auch eine Enquete-Kommission. Und für mich ist noch so ein dritter Punkt ganz wichtig, weil das Geld ist das eine und wie hat Politik gehandelt, aber wir haben gesellschaftlich ja so viele Verletzungen erfahren und ganz viele kämpfen auch heute noch mit den Folgen. Also wir sehen immer noch Schülerinnen und Schüler, die Rückstand haben in der Schule. Wir haben Kinder mit psychischen Problemen, da fehlen immer noch Therapieplätze. Also ich glaube, da auch eine Form von Bürgerrat, um noch ein Gremium reinzuwerfen, aber zumindest den Menschen die Möglichkeit zu geben, auch nochmal an so einer Aufarbeitung ihre Perspektive einzubringen. Und wir waren alle betroffen von dieser Pandemie, fände ich schon auch noch wichtig.
Ich glaube auch, dass das gut wäre, einfach weil Menschen ja einfach einen Raum brauchen, um über ihre Verletzungen zu sprechen und das Gefühl zu haben, eben gehört zu werden. Ich glaube, darum geht es eben auch.
Und ich finde, so eine Enquete-Kommission darf jetzt auch nicht so das Feigenblatt sein, zu sagen, das ist jetzt unser Instrument zur Pandemieaufarbeitung und alles, was ansonsten mit Pandemie zu tun hat, da warten wir mal ab, bis die Enquete-Kommission ihren Bericht geschrieben hat. Weil einiges wissen wir ja schon. Es gab ja auch schon ein bisschen Aufarbeitung. Also wir wissen, wie es Kindern und Jugendlichen geht. Und ich finde, da können wir jetzt nicht warten oder die Politik sollte nicht warten, bis dieser Bericht fertig ist, sondern sich jetzt darum kümmern, dass es schnell mehr Therapieplätze beispielsweise gibt, dass es mehr Förderprogramme gibt, um eben diesen Rückstand, was das Lernen angeht, aufzuholen. Also ich glaube, da muss man jetzt nicht warten, bis dieser Bericht irgendwann geschrieben ist.
Dem kann ich nichts hinzufügen. Das sehe ich ganz genauso. Und deswegen bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, Nadine Bader und Birte Sönnigsen. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns das alles nochmal in Ruhe zu erklären.
Gerne, super gern.
Und wie immer haben wir an dieser Stelle natürlich noch einen Podcast-Tipp für euch. Deutschland 3000, ein preisgekrönter Podcast mit Eva Schulz. Sie ist die Gastgeberin und trifft alle zwei Wochen Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen zwischen Pop und Politik. Deutschland 3000 gibt es in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich war tatsächlich selbst auch da und kann nur sagen, hört gerne rein. Eva hat eine ganz tolle Art, Fragen zu stellen, und da entsteht eine ganz tolle Gesprächsatmosphäre. So war mein Eindruck, habe ich nicht bei jedem Podcast, in dem ich war. Also auch eine ganz klare Empfehlung von mir. Und wenn ihr Fragen habt, dann immer gerne her damit. Entweder per Mail an berlincode@ard.de oder schickt uns eine Sprachnachricht per WhatsApp an 030 22 88 22 88. Abonniert uns gerne, sagt uns gerne, wie ihr uns findet, sprecht es rum. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche. Tschüss!